Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Heute mit Daniel Koch und
Celine Leonora.
Ja, wir machen heute mal wieder eine Doppelpack-Folge, weil wir gedacht haben, das macht uns beiden großen Spaß und es gibt einfach so ein paar Momente und Zeitpunkte im Jahr, wo eigentlich so ein paar Themen quasi auf dem Tisch oder auf der Straße liegen. Und wir kommen beide aus einer Sommerpause, wir haben so ein bisschen die Schlagzahl runtergefahren und eine Weile lang nur alle 2 Wochen gesendet. Jetzt sind wir wieder seit einigen Wochen wöchentlich dabei und gut erholt und alles. Und natürlich haben wir...
Naja. Oder du warst in der Sommerpause, ich habe hier durchgezogen, das muss man dazu sagen.
Stimmt. Aber zu der ersten Kategorie, über die wir sprechen, weil wir machen das immer so, da wir beide aus sehr verschiedenen Lesewelten stammen, macht es uns immer großen Spaß, uns gegenseitig sozusagen Bücher anzudrehen. Und das machen wir wie immer in verschiedenen Rubriken. Und die erste, die passt ziemlich zum Sommer, denn mich interessiert natürlich, was hast du in diesem Sommer am Pool gelesen?
Genau, ja, das wolltest du ja unbedingt, dass wir die Kategorie mit reinnehmen. Ich war schon so ein bisschen... Da triffst du mich jetzt aber mit.
Es war nicht viel Poolzeit.
Nee, weil ich hatte halt noch keine Ferien. Ferien, wie als wäre ich so ein Schulkind. Mein 15-jähriger Bruder, so die ganze Zeit schickt er mir Bilder, wie er zockt und so. Aber ich so, ja, okay, ich muss arbeiten. Das hat mich so daran erinnert. Ich habe eine Woche im Kroatien-Urlaub gehabt und da hatte ich einen Pool. Da waren zwar 22 Grad und es hat dauerhaft geregnet, aber da war ein Pool und ich habe da... Ich öffne das jetzt hier mal auf meinem iPad, weil ich habe das Buch nicht dabei. Das habe ich tatsächlich auch schon in der Podcast-Folge vorgestellt. Family of Liars gelesen.
Oh ja.
Ja,
das, die Fortsetzung von einem Bestseller,
genau.
Das weiß ich.
Genau, hast du die Podcast-Folge gehört? Weil ich wiederhole das ja eh trotzdem, deswegen...
Die habe ich gehört.
Okay, gut. Dann weißt du, worum es geht. Aber nochmal für die, die es nicht gehört haben. Es geht um, wie hieß sie nochmal? Keine Ahnung, um so ein reiches Girl, was so 2 Schwestern hat und die gehen, glaube ich, ja, jedes Jahr auf ihre Privatinsel da, machen halt Urlaub und haben da ihr privilegiertes Leben natürlich. Natürlich strugglen die intern in dieser Familie mit sehr vielen anderen Problemen, das ist ja eigentlich immer so. Der Schein trügt halt ganz oft. Und dieses Jahr ist es so, dass so Jungs auf die Insel kommen. Und das ist so, für, ich glaube, sie ist Carrie, genau. Und für Carrie ist das so was ganz Besonderes. Und da ist auch sozusagen ihre erste so romantische Beziehung dabei. Und erst denkt man sich so, oh, ist ja ein cutes Sommerbuch, ja, ganz leicht. Aber nein, es wird richtig crazy. Generell, Carrie hat so eine Kieferorthopädie hinter sich. Kiefer-OP hinter sich und muss halt so Tabletten nehmen und wird halt davon sozusagen süchtig und sieht halt die ganze Zeit den Geist ihrer toten Schwester, die vor 2 Jahren ungefähr halt da an dem Strand gestorben ist. Also es ist schon ein bisschen dark zwischendurch und man fragt sich die ganze Zeit, sind das die Tabletten oder sieht sie wirklich den Geist? Weil im ersten Teil des Buches, also nee, in dem Teil davor oder eher danach, also in We Were Liars, ist ja sozusagen der Hauptteil und Family of Liars ist sozusagen das Prequel, also was davor geschieht, aber es ist danach herausgekommen. Okay. Und da ist es auch so mit, dass jemand jemanden sieht, aber mehr will ich nicht verraten und deswegen ist man mega verwirrt und dann am Ende wird es halt richtig krass, also es eskaliert absolut auch mit dem Typen und ich möchte eigentlich gar nicht so viel spoilern, aber es wird sehr viel vertuscht und es gibt ein großes Geheimnis dann, was zwischen den 3 Schwestern ist. Und ja, das war mein cozy Sommer. Ich lese am Poolbuch tatsächlich.
Das ist aber auch so ein bisschen so eine intendierte Mogelpackung, finde ich. Also auch We Were Liars kann ich mich dran erinnern, als ich das damals immer in den Buchläden gesehen habe und auch mehrmals in der Hand hatte. Das sieht auch so schön nach Sommer aus und Insel und ja. Man sieht halt so, es ist so dieses sommerliche Blau und junge Menschen und Liebe und dann denkt man, wenn man es dann liest oder wenn man die Inhaltsangabe liest, oh, da passiert einiges und ich glaube, die zielen da auch genauso drauf ab, aber das ist ja auch, finde ich, immer eine sehr schöne, das ist ja auch gerade so, was bei BookTok viel diskutiert wird oder was bei Colin Hoover auch viel diskutiert wird, dass halt manchmal so das Buchartwork bedeutend leuchtender und freundlicher ist als der Roman dahinter.
Über Colleen Hoover und über den Film müssen wir nachher auch noch sprechen. Am Ende erinnere mich dran. Da gibt es auch noch ein paar Themen. Genau, ja, bei We Were Liars, ich dachte auch erst so, ah ja, ganz cute Story, ein bisschen komisch zwischendurch, aber ich habe so krass noch nie bei einem Buch geheult. Ich habe so geweint bei diesem Buch und das habe ich nicht kommen sehen. Deswegen dachte ich, ich muss jetzt Family of Liars lesen, aber da habe ich nicht geweint, muss man sagen, leider.
Das ist ja schon ein also kleiner, also entweder bist du gerade gefestigter oder das Buch ist einfach nicht so gut wie das erste.
Ich glaube, das erste hat einen nochmal mehr überrascht, muss man sagen. Aber Family of Liars war auch gut, weil ich mochte den Schreibstil. Es war nicht so doll ins Detail beschrieben, viel Dialog, das mag ich generell bei so Sommerbüchern. Nicht so viel Worldbuilding einfach. Also ich würde jetzt keinen fetten Fantasy-Schinken am Strand oder am Pool lesen. Aber dann zeig erstmal, was du hast. Nicht, dass du hier einen fetten Fantasy-Schinken für mich hast.
Nee, so gar nicht. Ich habe, also es ist ein sehr schwitziges Buch.
Schwitzig.
Es spielt in einer Location, wo es ungefähr auch sicherlich so 32 Grad heiß war, wie neben dem Pool, an dem ich gelegen habe. Ich war nämlich im Sommer für eine Woche auf Malle, aber jetzt nicht so Bierkönig-mäßig, sondern Freunde von mir und meiner Freundin haben da geheiratet. Und dann haben wir uns eine Woche gut gehen lassen bei ziemlich brüllend heißen Temperaturen. Und ich habe wirklich, das mache ich sonst eigentlich nie, ich schwimme sonst eigentlich lieber im Pool und lieg nicht dran. Aber diesmal war es halt einfach tagsüber so heiß, dass nichts anderes ging. Und da habe ich einige Bücher gelesen. Aber das, was ja, das mich am meisten im positiven Sinne getroffen hat, war das Buch Headshot von Rita Bullwinkel. Was für ein Name. Im Deutschen heißt das Buch nicht Headshot, sondern Schlaglicht. Und man sieht es schon an diesem Cover hier. Es ist ein Buch übers Boxen.
Oh.
Und ich hätte nie gedacht, dass mich Bücher übers Boxen jetzt so groß interessieren. Aber Rita Bullwinkel, die meiner Meinung nach auch schon so einen Namen hat, mit dem man halt Bücher übers Boxen schreiben muss, erzählt etwas über ein sehr besonderes Turnier, nämlich über den Daughters of America Cup. Das ist tatsächlich ein real existierendes Turnier, wo tatsächlich die besten Jugendboxerinnen in Amerika gegeneinander antreten. Und sie beschreibt jetzt anhand von diesem Finale, anhand der einzelnen Kämpfe, so die Leben von diesen jungen Teenagerinnen, die da gegeneinander antreten. Wo halt so der ganz schräge Freak dabei ist, ein junges Mädchen, das immer so eine ganz wilde Trapper-Mutze aufhat. Es gibt die Boxerinnenfamilie, wo die große Schwester schon mal dieses Turnier gewonnen hat und dann die jüngere Schwester dann halt auch dagegen antreten muss. Und Rita Bullwinkel schreibt auf so eine ganz faszinierende Art und Weise, weil man hangelt sich wirklich so von Duell zu Duell voran. Und zwischen den Kapiteln sieht man auch immer, wer gegen wen geboxt hat und wer verloren hat. Und die Erzählerin kreist einfach so ein bisschen, also wie so eine Drohne um diese beiden Kämpfenden, guckt aber auch dabei in die Köpfe, in die Vergangenheit, in die Zukunft von diesen Figuren. Also es ist eine ganz außergewöhnliche Erzählform. Und dieses Buch, das haut einem irgendwie immer so ständig wie so ein guter rechter Haken immer wieder in die Fresse. Und das habe ich lange nicht mehr so mitbekommen. Und gleichzeitig fiebert man mit diesen sehr faszinierenden Teenagerinnen, die halt alle so ein bisschen sowas Freakiges haben, sowas Aggressives haben. Und ja, das Buch habe ich irgendwie auf Reisen gefunden. Ich fand das Cover toll und hatte schon mal was in der New York Times, die haben da sehr von geschwärmt, davon gehört. Und ich habe es dann wirklich so an zwei Vormittagen durchgesuchtet, ohne zwischendurch ein anderes Buch zu greifen. Und das habe ich wirklich, wirklich, wirklich selten. Deswegen, Schlaglicht heißt es auf Deutsch.
Hat es das gleiche Cover auf Deutsch, weißt du das?
Hat ein etwas anderes Cover, sieht ein bisschen braver aus, wie das bei deutschen Covern häufig so ist. Ist im Aufbauverlag erschienen und, was ich auch immer wichtig finde, in der Übersetzung von Christiane Neudecker. Und ich habe mal kurz reingeblättert, die hat es ganz gut geschafft, diesen Punch der Sprache von Rita Bullwinkel. Was für ein Name, ich habe es nochmal gegoogelt, es ist wirklich kein Künstlerinnennamen, sie heißt wirklich so. ja, also sehr faszinierendes Buch. Wenn du dir mal einen frontalen Gesichtstreffer auf literarische Weise geben willst, kann ich das sehr empfehlen.
Also, das ist wirklich das lustigste Buch, was ich jemals gehört habe, was jemand am Pool gelesen hat. Ein Buch übers Boxen, über junge Boxerinnen und so ein Wettkampf.
Ja, ich habe auch erst überlegt, ich habe auch den ersten Roman von David Mitchell gelesen, den ich gerade wieder ein bisschen für mich entdeckt habe. Den kennt man ja durch den Wolkenatlas vor allen Dingen. Das hat mich auch gut dadurch gebracht, aber ich habe so im Sommer so 5 Bücher gelesen, einige nicht ganz durchgeschafft, aber das blieb mir irgendwie so am eindrucksvollsten in Erinnerung. Und es passte auch ganz gut zu dieser.
Wie viele hast du gelesen?
5.
Oh, ich wünschte, ich könnte das gleich von mir sagen, aber Respekt.
Du hast ja auch gearbeitet. Ich habe wirklich rumgegammelt bei Temperaturen, wo Lesen wirklich auch schon das Maximale an Anstrengung war.
Ja, verstehe. Richtig cool. Neid. Okay.
Perfekt.
Die nächste Kategorie.
Nächste Kategorie.
Die nächste Kategorie ist tatsächlich Bücher, die wir abgebrochen haben zuletzt oder das letzte Buch, was wir abgebrochen haben, war für mich eine sehr schwere Entscheidung, weil ich habe sehr viele Bücher abgebrochen. Also ich bin momentan einfach keine Leserin gefühlt. Also ich arbeite ja an vielen anderen Sachen und Lesen ist so das Letzte, was ich gerade schaffe. Aber manchmal ist es auch gut zum Runterkommen. Jedenfalls habe ich mir ein Buch gekauft, weil ich war so im Summerween-Vibe. Summerween kennst du? So Sommer plus Halloween eigentlich.
Also. Ich habe es gerade schon vermutet, aber mein Kopf setzt jetzt gerade sehr seltsame Bilder und Kostüme zusammen. Klär mich ein bisschen auf.
Also ich bin ja der größte Halloween-Fan, den es gibt. Ich freue mich eigentlich das ganze Jahr auf Halloween. Leute freuen sich auf Weihnachten oder Geburtstag oder so oder Sommer. Ich Halloween. So, und ich habe auch Freunde, die das lieben. Und für mich ist halt so die Halloween-Zeit oder generell die Herbstzeit die schönste Zeit, die cosigste Zeit. Und im Sommer kommt da schon irgendwie diese Sehnsucht auf. Und es gibt halt auch so einen viralen Trend auf TikTok so. Und auch so ein Sound, der ist so Summerween. Irgendwie, ja, die Leute lieben Halloween so sehr, die feiern es zweimal im Jahr und so und auch im Sommer. Und dann machen da Leute so eine coole Summerween-Party. Mache ich am Wochenende übrigens auch zu meinem Geburtstag. Und dann, machen die da zum Beispiel Kürbisse, aber keine Kürbisse, sondern so Wassermelonen, schnitzen aber so Kürbisse und mehr, bin ich Fan von. Und da ich so in diesem Vibe war, habe ich natürlich Buchempfehlungen gegeben, aber mir auch ein neues Buch gekauft, sozusagen. Und das ist, okay, das ist ein bisschen unscharf, Dead Girls Walking. Ich zeig dir mal das Cover. Das Cover ist so rot und blau und da ist so ein Girl drauf und da ist auch irgendwie Feuer, also da passiert sehr viel.
Sieht aus wie eine sehr darke Amazon Prime Animationsserie.
Ja, eigentlich schon. Stimmt, sieht wirklich aus wie Amazon Prime irgendwie. Und das hat sich so gut angehört. Das war halt das perfekte Summerween-Buch, fand ich. Es geht um ein Girl, ich weiß gerade nicht ihren Namen, und die hat eine schwere Vergangenheit, weil ihr Vater ist Mörder. Vom Beruf her, nein, aber ihr Vater hat schlimme Morde verursacht.
Also auch so. Nicht nur einmal, sondern mehrfach?
Ich glaube schon mehrfach und auch so, ich glaube auch die Mutter oder ein bestimmtes Mädchen ermordet und irgendwo in dem Wald versteckt. Und ich glaube, das war die Mutter und die Protagonistin macht sich darauf hin, halt in diesem Wald alles gefühlt umzugraben oder so zu gucken, wo der Vater diese Mutter, also die Mutter versteckt haben könnte, weil sie muss es halt sehen, um es zu glauben, so. Und dort an dieser Stelle ist aber jetzt ein Sommerferiencamp für so junge Mädchen. Und dann auf einmal passiert es und eins dieser Mädchen verschwindet halt genau auf die gleiche Weise, wie es der Vater früher gemacht hat. Aber der Vater kann es nicht machen, weil ich glaube, entweder ist er tot oder er ist im Gefängnis. Jedenfalls ist es nicht möglich, dass er es ist, eigentlich. Und also heißt es, es gibt Nachahmer und so. Und sie muss dann halt herausfinden und ermittelt so ein bisschen so und guckt, was ist mit dem Mädchen passiert, wer macht ihrem Vater nach und so und will gleichzeitig noch herausfinden, was mit ihrer Mutter passiert ist, sozusagen. Also sehr viel, also sehr düster, aber auch trotzdem noch diese Sommercamp-Vibes, was ich eigentlich ganz gut finde, so. Und ein bisschen Girls-Power und ja, das, darauf hatte ich richtig, richtig Bock.
Klingt bis jetzt auch wie gute Werbung.
Ja, also ich.
Hast mich so ein bisschen hooked.
Ja, wirklich. Ich habe auch wirklich richtig Bock gehabt. Das einzige Manko, was ich habe, ist ja, also ich bin ja momentan in der krassen Leseflaute. Und das Schlimmste an dem Buch ist, dass es auf Englisch ist. Das war mein letzter Grund, das abzubrechen, weil ich konnte momentan einfach, ich kann einfach kein Englisch lesen. Also ich verstehe es, aber es ist mir zu anstrengend. So, das war, glaube ich, mein Problem. Und generell einfach dieses, ach, ich muss noch so viel anderes machen, jetzt noch ein englisches Buch lesen. Und dann wollte ich nicht mehr dazu greifen und so. Ich habe 10 Seiten gelesen. Waren gute 10 Seiten. Aber ich habe es dann einfach liegen gelassen und ich hoffe, ich greife irgendwann wieder dazu, aber Ja, vielleicht, wenn es auf Deutsch rauskommt. Darauf hoffe ich dann immer so. Hoffentlich übersetzen die das und dann kann ich das auf Deutsch nochmal lesen. So, ja, das war mein Buch.
Ich finde das interessant, dass es anderen auch so geht. Ich habe das auch, dass ich sehr gerne auf Englisch lese und gerade eigentlich auch Englisch schreibende Autorinnen und Autoren sehr gerne auf Englisch lese. Merke dann aber immer, wenn ich es tue, dass es halt einfach viel mehr Energie kostet. Selbst wenn man es sprachlich versteht inzwischen, das meiste zumindest, ist es halt ein langsameres Lesen, ist ein anderer Flow.
Ja.
Und fühle ich ein bisschen in so stressigen Phasen, kommt mir das sehr bekannt vor, dass ich dann auch denke, okay, jetzt mache ich doch mal eine Ausnahme, jetzt kaufe ich mir halt das Ding dann doch mal auf Deutsch vielleicht.
Ja, voll, wirklich. Also es ist richtig, also ich merke halt auch, ich verstehe manche, also wenn ich schon Wörter nicht verstehe, dann versuche ich immer den Satz zu verstehen. Und das ist auch irgendwie schon anstrengend genug, finde ich, so sich zu erschließen, was diese Wörter zusammen bedeuten könnten. Und dann macht es nachher auch Sinn. Also ich habe ja schon viele englische Bücher gelesen, aber momentan einfach nicht. Nicht meins. Leider.
Aber dann ist es zumindest kein Scheißbuch, sondern doch ein spannendes. Und mir fällt gerade auf, ich glaube, ich habe dieses Cover auch in den BookTok-Regionen, wo ich unterwegs bin. Ich folge auch so vielen jungen Frauen, die auch so eine sehr darke Ader haben und viel über Mord und Totschlag und weirden Horror lesen oder weirden queeren Horror auch ganz häufig oder Body-Horror.
Ich glaube, das ist auch queer, das
und,
Buch.
Und da tauchte nämlich der Titel auf jeden Fall schon mal auf. Und jetzt, wo ich es mit den Farben sehe, klingt auf jeden Fall ganz gut, obwohl es abgebrochen wurde.
Ja, leider.
Aber das ist nämlich auch der Punkt bei mir. Ich fand es sehr interessant. Wir haben uns im Vorfeld abgestimmt, was für Rubriken wir diesmal aufmachen. Und neue Rubriken aufmachen macht auch immer ziemlich Spaß, finde ich. Und du hattest vorgeschlagen, Bücher, wo wir das Lesen abgebrochen haben. Und da habe ich erst gedacht so, will man eigentlich, das hast so negative Vibes oder so. Aber mir fiel dann nämlich auch auf, dass das gar nicht unbedingt was Schlechtes bedeutet, wenn man ein Buch abbricht. Und bei mir ist es nämlich auch das Buch, das ich versuche seit Wochen und Monaten zu lesen und jetzt erstmal bis zum Winter, glaube ich, an die Seite gelegt habe, ist wieder so ein Gute-Laune-Buch. Diesmal geht es nicht so was Boxen, sondern um Armut und Elend und Krieg und unerwiderte Liebe. Und es hat auch einen queeren Hintergrund. Allerdings passierte das zu Zeiten, als das Wort queer noch nicht wirklich benutzt wurde. Die Bastardin heißt ziemlicher Gute-Laune-Titel, geschrieben von Violette Leduc. Das ist eine französische Autorin, die leider nicht mehr lebt, die Anfang des 20. Jahrhunderts geboren wurde und in den 70er Jahren dann verstorben ist. Ist ein Buch, das es in der aktuellen Auflage gar nicht gibt. Ich habe es mit viel Suchen dann im Netz gefunden und habe so eine ganz alte aus den 70ern Taschenbuchausgabe Rowohlt in der Reihe Neue Frau. Und Violette Leduc bin ich drauf gekommen, weil sie im letzten Jahr ziemliches Feuilleton-Thema war. Es gibt ein Roman von ihr, das ist so ein feministischer Schlüsselroman, ein queerer Schlüsselroman, der heißt Therese und Isabelle. Das ist eine sehr verstörende lesbische Liebesgeschichte, spielt in so einem katholischen Mädcheninternat und war in den 60ern so skandalös, dass es halt nur stark zensiert erscheinen durfte. In Frankreich, die halt normalerweise, wenn alte Männer über schlimme Dinge mit ganz jungen Frauen überhaupt keine Probleme haben, aber dann in den 60ern über eine lesbische Liebesgeschichte, die abgründig wird, das konnten sie nicht. Und die Bastardin ist so ein bisschen ihr Hauptwerk. Das ist ihr autobiografischer Roman und da erzählt sie halt von ihrer Kindheit in Paris. Sie hatte eine ganz schlimme Mutter. Sie ist in Armut aufgewachsen. Sie war die Tochter von einer Dienstbotin und einem reichen Mann, der sie nicht anerkannt hat. Und dieses Buch ist halt einfach so trist, düster, aggressiv und dabei aber sprachlich brillant und wuchtig. Also es ist ein kleines Taschenbuch, aber die Sprache, also die Buchstaben sind sehr klein und es ist wirklich sehr viel Text. Und ich nehme das Buch immer zur Hand und bin nach 3 Seiten halt einfach fertig. weil es aber auch so intensiv und brillant geschrieben ist und allerdings auch ganz viel so, also sie schreibt da schon, wie sie merkt, dass sie halt eigentlich auf Frauen oder auf Mädchen steht, weil es fängt in ihrer Teenagerzeit an und wie schwer das damals in dieser, und das ist alles sehr frustrierend und der Krieg, der erste, der zweite, beide passieren in ihrem Leben, dieses Armutsding und dann hat noch die Mutter, die wirklich eine sehr toxische Beziehung zu ihrer Tochter hat. Deswegen habe ich dieses Buch abgebrochen und ich habe es so ein bisschen immer in Sichtweite liegen, was jetzt ein bisschen fies klingt, so als schlechtes Gewissen, aber ich will es noch unbedingt lesen. Aber ja, Violette Leduc, wenn man sie kennenlernen will, würde ich vorschlagen, mit Therese und Isabelle anzufangen. Das ist im letzten Jahr im Aufbauverlag in einer neuen Übersetzung rausgekommen. Dann merkt man, was diese Autorin kann. Und es ist wirklich, also das Vorwort hat Simone de Beauvoir geschrieben, das sagt ja dann schon alles so, feministisches Schlüsselwerk, aber ich merke das auch, wenn ich gerne intensive und auch mal krasse Literatur lese, das macht mich gerade so fertig, da brauche ich, glaube ich, wahrscheinlich einfach ein bisschen Ruhe und muss auch gerade sehr gefestigt im Leben sein, damit ich das ertragen kann.
Es gibt immer so ein Buch, was so ein bisschen wie so ein Werk ist, was man so über die Jahre liest. Und dann, wenn man es beendet hat, dann ist es sowas wie, als hättest du wirklich was Krasses achieved so in deinem Leben. Und bei mir ist es Anna Karenina, wo ich immer mal so wieder 2-3 Seiten lese, weil
Dann ist es ein Lebensprojekt.
Ja, das ist wirklich, vor allem ist halt auch so viele Seiten, auch so klein geschrieben und auch so schwer. Also ich verstehe das absolut. Man muss, glaube ich, so ein Buch haben, das, was man einfach manchmal nicht durchbekommt sofort, sondern einfach immer mal wieder ein paar Seiten liest sozusagen.
Was man sich so auf Langstrecke erkämpft.
Ja.
Wobei ich nachhaltig aber trotzdem der Meinung bin, man muss nicht, also es muss nicht jeder den kompletten Dostojewski gelesen haben. Man muss halt diese ganz schweren Brocken, die halt so als literarische, gute, geniale Brocken gelten, auch James Joyce oder so. Wer da keinen Bock drauf hat, muss das nicht.
Nee, auf keinen Fall. Also ich würde mich auch nicht zu irgendwas zwingen wollen, so nur weil ich sagen möchte, ich habe das und das gelesen. Fände ich, glaube ich, ein bisschen zu langweilig. Vor allem, wenn mich das generell einfach nicht interessiert, da habe ich andere Sachen, die ich mit meiner Zeit machen kann. Also jeder sollte das lesen, was er möchte.
Und Dostojewski wird es auch im Jenseits verschmerzen. Dessen Leben war hart genug.
Der kommt klar damit, glaube
ich. Ich denke auch. Damit kommen wir zur dritten Rubrik und die hat sich schon so ein bisschen etabliert bei diesen gemeinsamen Sendungen, dass wir am Ende immer so einen kleinen Ausblick machen, weil im Sommer um diese Zeit steht natürlich der ganze Literaturherbst schon. Wir haben teilweise schon im April und im Mai halt erfahren, was dann halt im Oktober, November, Dezember kommt und deswegen finden wir es beide ganz gut, so ein bisschen einen Ausblick zu machen und uns ein Buch zu picken, das noch nicht draußen ist, auf das wir uns aber sehr freuen. Und ja, das würde mich jetzt interessieren, Celine. Was ist denn dein Buch des Herbstes oder Winters?
Also mein Buch des Herbstes ist House of Marianne, heißt das, von J.L. Ich habe vergessen, die ganzen anderen Autoren zu nennen, fällt mir gerade ein. Also bei Family of Liars war das E. Lockhart und bei dem Dead Girls Walking war es Sammy Ellis. Sorry an euch an dieser Stelle. Genau, House of Marianne, das ist die deutsche Übersetzung. Ich habe das tatsächlich schon auf Englisch zu Hause und ich wollte es schon letztes Jahr lesen. Also es ist schon ein bisschen her, weil es haben alle auf TikTok davon so geschwärmt. Das ist so das neue Buch, was du lesen musst. Und es hat genau das, was ich brauche von dem Buch. Ich lese jetzt die Inhaltsangabe vor. Cal Marianne wurde mit einer verbotenen, dunklen Magie geboren. Ständig auf der Flucht fällt ihr nur noch ein Ort ein, an den sie sich retten kann. Das luxuriöse Internat House of Marianne. Unter der Leitung ihrer Großmutter werden dort Schülerinnen mit magischen Fähigkeiten ausgebildet, um einer elitären Vereinigung beizutreten. Cal hofft, mehr über ihre Kräfte zu erfahren und sie vor der Welt verbergen zu können. Besonders vor Jordan Wexton, ihrem attraktiven und talentierten Mitschüler.
Darauf habe ich gewartet.
Ja, das musste kommen. Dafür ist das Cover zu pink und das ist nicht passiert.
Enter Love Interest, das musste kommen.
Ne? Genau, der zu ihrem Tutor ernannt wird. Teacher. Denn auch wenn beide sich zu wehren versuchen, bei jeder Begegnung knistert es stärker zwischen ihnen. Obwohl nicht nur Quell oder Kel, also komischer Name, ein tödliches Geheimnis hütet. Oh, er hat auch ein tödliches Geheimnis. Es ist eine Forbidden Love Story, wird hier nochmal gesagt. Und ein märchenhaftes Internat dunkler Magie und verbotene Liebe. That's what I love.
Das klingt so ein bisschen wirklich, also der Klappentext ist, glaube ich, auch so ein bisschen auf Checkliste geschrieben, habe ich das Gefühl, ne?
Ja, schon ein bisschen, aber ich find's gut, aber ich bin halt gespannt, wie es verwandelt wurde oder ob halt das sozusagen wirklich so gut ist, wie die auf TikTok behaupten, weil ich habe das jetzt schon auf Englisch zu Hause, wenn ich es mir jetzt noch auf Deutsch hole, dann soll es gefälligst gut sein. Aber ich finde das Cover eigentlich ganz schön. Die haben es sehr doll verändert tatsächlich, aber ich finde, die haben es sogar ein bisschen besser gemacht auf Deutsch.
Es sieht wirklich sehr beeindruckend aus, kommt auch im Lux Verlag. Und ja. Wer den Lux Verlag noch nicht kennt, der ist nicht im Internet. Ja. Das war der Verlag, der bei der Leipziger Buchmesse zuletzt eigentlich alles gesprengt hat. Und ja, das muss man ihm wirklich lassen. So sehr schön gestaltete Bücher kriegen die auf jeden Fall hin.
Ja.
Und ich bin sehr gespannt. Und bei der Gelegenheit, das interessiert mich jetzt gerade wirklich mal, weil das war auch schon bei der Lockhart-Geschichte, We Were Liars. Mhm. Ich habe da manchmal so ein bisschen so eine Allergie gegen, dass ich denke, so, brauche ich das wirklich? Weil, kannst du mir erklären, warum das immer in irgendwelchen luxuriösen Internaten, heißen sie Maxwell Hall oder wie auch immer, also was würdest du sagen, warum ist eigentlich dieses Element des Luxus und des Reichtums und der Erbinnen und Erben und der traditionsreichen, großkapitalistischen, die Welt ausbeutenden Familien dahinter so krass? Ist es so diese Sehnsucht auch nach Luxus oder die Inszenierung, dass es einfach so eine Welt ist, an die man selbst nicht so ganz rankommt? Oder was meinst du,
Ich glaube tatsächlich das. Also man selbst, so als Normalsterblicher, so wie ich, kommt halt nicht an in dieses Leben so schnell rein. Und deswegen träumt man sich gerne in dieses Leben oder stellt sich vor, wie es sein könnte. Und dann noch add a little bit of spice, zum Beispiel ein bisschen Fantasy-Elemente hier an der Stelle und so. Und generell liebe ich Internat-Stories tatsächlich. Ich schreibe ja selbst, meine Bücher spielen auch im Internat, aber tatsächlich schreibe ich daran schon an den Büchern schon so lange und jetzt ist gefühlt dieses ganze Internatsding so hochgekocht, aber ey, ich weiß, ich schreibe die beste Internatsgeschichte, deswegen kann ich das, ich war auf einem Internat und da kann man es mal besser machen. Auf dem Internat, wo ich war, das war nämlich echt langweilig und so, deswegen.
Aber du hast immerhin eine Internatsgeschichte. Ich glaube, viele, die das schreiben, haben das zum Beispiel nämlich nicht.
Ja, aber es war so ein Sportinternat, das war es einfach nicht, leider. Aber ja, viele haben das nicht, viele haben die Vorstellung daran, aber ich denke, da braucht man auch nicht so viel Vorstellungskraft, um sowas korrekt hinzuschreiben. Ja, also ich finde es generell gut, weil so eine Internatsgeschichte, das ist halt so Force Proximity Trope. Also viele junge Leute sind an einem Ort, das heißt Konflikt. Konflikt, Romance, alles Mögliche. Das ist perfekt. So, das ist viel schwerer zu schreiben, mit wenn die Person zu Hause wohnt in einem Elternhaus und sie jeden Tag zur Schule fährt und so, weil da hat man so viel Text und so viel, was zu Hause abspielt, was in der Familie abspielt, das wollen viele gar nicht hören, will ich auch nicht, keine Lust drauf. Deswegen finde ich so Internate viel spannender, weil es sind viele junge Leute auf einem Haufen, was wird passieren sozusagen. Wenn dann noch ein Fantasy-Part dazu kommt, spannend, finde ich.
Und das komplett in der Lebensphase, wo der Körper, die Gefühle, alles amok läuft, natürlich verstehe ich natürlich auch, aber ich finde schon sehr interessant, dass es halt häufig dann auch so ein bisschen diese Luxusnote dabei hat.
Ja, stimmt, und dieses luxuriöse Internat. Also ich finde geheimnisvolle Internate besser.
Ja.
Aber zum Beispiel, ich schreibe gerade jetzt zwei Bücher. Eins ist so das geheimnisvolle, düstere und keine Ahnung, was passiert da Internat. Und das andere ist halt so Elite-Internat-mäßig. Und es ist auch eigentlich ganz geil, so beide Perspektiven zu schreiben, muss ich sagen. Natürlich schreibe ich auch noch andere Sachen, nicht nur Internat, aber ja, also ich finde, es müsste jetzt nicht ein Typ auftauchen und der müsste der Tutor sein. Ich finde es immer langweilig, wenn Männer Frauen was beibringen wollen, so die ganze Zeit in Büchern, sei es kämpfen, sei es zum Beispiel in einem Buch auch lesen, in einfach sowas oder keine Ahnung, ich mag das nicht mehr. Ich fände es besser, wenn die Frau mal dem Mann was beibringen könnte.
Das andersrum hat man es auch wirklich durchdekliniert in der Literatur und mir geht das ganz häufig genauso, diese verkappte Mentor-Geschichte, ganz häufig in der Literatur dann ja auch mit sehr ungesunden Altersunterschieden und das kann man dann irgendwann auch gar nicht mehr wirklich, wirklich ertragen. Ja, aber spannend. Auf jeden Fall gehe ich mal fast davon aus, wie die meisten Deluxe-Bücher wird es auch wieder ein sich gut verkaufendes Buch und es ist auf jeden Fall auch ein Schmuckstück, das man sich ins Regal stellen kann.
Auf jeden Fall, werde ich auch tun. So, was ist denn dein Buch, auf was du dich freust?
Ja, ich merke an dieser Stelle wieder, dass mir das sehr gefällt, dass wir mit sehr harten Schnitten arbeiten. Vielleicht, ich hoffe, wir haben nicht nur Hörerinnen und Hörer, die immer auf den Rhythmus achten und die deine Sendung hören und nur deine Sendung oder umgekehrt. Selbst wenn das aber so sein sollte, haben wir sie jetzt hier dann beide zusammen. Ich habe nämlich ein Buch, das ein bisschen in die Richtung geht, mit der ich vor ein paar Jahren diesen Podcast mal so ein bisschen auch gestartet habe, dass ich immer wieder gucken will, was gibt es denn an guten Musikbüchern. Und da gibt es immer ganz viele Musikbücher und ganz viele finde ich auch nicht langweilig, aber nicht unbedingt so, dass man jetzt groß vorstellen muss, weil es häufig so erzählende Sachbücher sind über halt irgendein musikalisches Phänomen, was man halt schon in Umrissen so kennt. Diesmal möchte ich aber eins vorstellen, was so eine Art Biografie ist, und zwar heißt das Buch Dreck und Glitzer. Mhm. Erscheint im Kiwi Verlag am 10. Oktober und ist geschrieben von Tex Brasket und Christian Schlodder. Und Tex Brasket ist eine sehr interessante Person, ein Mann, der lange auf der Straße gelebt hat, der eine sehr wilde Familiengeschichte hat, eine sehr von Sucht und Obdachlosigkeit geprägte Geschichte hat, der immer Straßenmusiker war und der vor einigen Jahren tatsächlich der neue Sänger der deutschen Punkband Slime wurde. Also Deutschland muss sterben ist der lang indizierte Hit. Also eine Band, die Ewigkeiten dabei ist, die sich auch schon so ein bisschen tot erzählt hatte. Und plötzlich war da dieser Typ, der auch so ein ganz dunkles, zerlebtes Organ hat, was unheimlich gut zu dieser Punk-Band passt und der auch viel davon gesungen hat, wie es ist, süchtig zu sein, wie es ist, auf der Straße zu leben. Und seitdem sind Slime auf einmal wieder recht erfolgreich, auch ein bisschen über die Punk-Szene hinweg. Das Publikum wird wieder jünger. Und in Dreck und Glitzer hat er mit einem Journalisten zusammen quasi sein Leben aufgeschrieben. Und du hast ja auch manchmal hier Autorinnen, mit denen du auch befreundet bist. Und ich habe tatsächlich auch eine persönliche Verbindung zu diesem Buch, weil Christian Schlodder ist oder war mal auch ein Autor für das Intro-Magazin, was ich damals geleitet habe. Er war immer der Mann, den man losschickt oder der selber losgeht und dann mit tollen Reportagethemen ankam. Und er schrieb mir irgendwann, als ich noch Intro-Chefredakteur war, so, hey, ich habe hier gerade so einen Straßenmusiker in Berlin getroffen, der ist wirklich, wirklich krass. Ich würde gern was über den erzählen. Hm. Und das war halt Tex Brasket. Und er hat dann über mehrere Monate ihn immer wieder getroffen und dann für Intro eine lange Reportage darüber geschrieben. Die beiden haben sich angefreundet und haben dann immer schon die Idee gehabt, vielleicht mal gemeinsam das komplette Leben oder diese Geschichte aufzuschreiben. Damals noch ohne die Pointe, dass er jetzt Sänger einer der bekanntesten Punkbands Deutschlands wurde, weil das hätte damals wirklich nie jemand kommen gesehen. Und deswegen weiß ich schon relativ lange von diesem Buch und habe die ersten Teile aus diesem Buch so als Umriss in einer Bar in der Wiener Straße an der Theke auf Christians Handy gelesen. Und ich habe das Buch schon als PDF da und habe schon reingelesen. Es ist wirklich ganz toll geschrieben, wie die beiden ihre Gesprächsstimmen zusammenbringen. Und ich glaube, das wird halt ein Musikbuch, das hoffentlich auch über diese Punk-Welt hinauswirkt, weil ich finde auch, es ist so irgendwo zwischen Journalismus, Autobiografie und aber auch Literatur, weil die beiden halt wirklich eine sehr spannende Sprache entwickeln. Und deswegen, ja, der Titel finde ich scheiße. Danke, Kiwi. Dreck und Glitzer finde ich für eine Punk-Rock-Biografie wirklich ein bisschen dämlich, aber ich weiß, worauf sie aufzielen.
Ich finde, das ist catchy tatsächlich. Echt? Okay. Ich fand Dreck und Glitzer, dazu, worum geht's da? Also ich finde, das ist eigentlich finde ich es gut, okay. Muss ich sagen.
Ich frage mich bei dem, was ich von der Geschichte weiß, wo der Glitzer herkommen soll, aber vielleicht ist der jetzt ja da.
Stimmt.
Aber weil Glitzer halt irgendwie nicht so sehr mit Punkrock assoziiert wird, aber ich weiß natürlich, warum sie es machen, das ist eine gute Marketingidee. Das Buch wird hoffentlich dann gut platziert irgendwo.
Glitzern.
Glitzern, genau, auf dem Büchertisch glitzern. Und ja, deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Buch ankommt. Und wir arbeiten gerade daran, oder ich arbeite gerade dran, Tex und oder Christian auch zu einer Interviewfolge einzuladen im September oder Oktober. Deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Buch und freue mich, dass es endlich rauskommt, weil die beiden arbeiten da, glaube ich, schon sehr, sehr lange dran und mussten sich sehr auf den Arsch setzen, um es rechtzeitig fertig zu kriegen.
Aber es klingt extrem spannend, also mag ich. Zeig mal das Cover nochmal.
Da sieht man halt.
Das ist so schön ausgedruckt.
Genau.
Du bist immer so gut vorbereitet hier.
Das
ich komme einfach nur mit meinem iPad
so aus.
Mit runtergeladenen Fotos und lese hier eine Inhaltsangabe von meinem Handy ab. Und du hast hier so richtig alles ausgedruckt. Ja, das sieht gut aus.
Man sieht darauf also Tex Brasket noch auf der Straße musizierend und Wer mal die aktuellen Slime-Platten hört, diese Stimme vergisst man wirklich nicht so schnell. Deswegen, ja, bin ich sehr gespannt. Und ich glaube, das ist auch eine sehr wilde, intensive und emotionale Geschichte. Ich fand es damals als sechsseitige Intro-Reportage schon sehr intensiv. Und ja, freue mich, dass man da so ein bisschen auch anfangs mit involviert war.
Ja, richtig cool auch, dass du da auch so eine Connection zu hast, so eine persönliche.
Ja, damit okay. Wären wir eigentlich schon am Ende der Sendung, aber wir müssen noch ein bisschen Book-Talk-Tea spillen, genau. Ja, und zwar Colin Hoover, It Ends With Us heißt das Buch, es gibt gerade einen Film und es ist alles irgendwie ganz fürchterlich. Was kannst du mir dazu erzählen?
Ich finde es sehr interessant, was du mitbekommen hast, das erstmal zu hören von generell It Ends With Us, von Colleen Hoover als Person und von dem bisschen Drama, was gerade so abgeht.
Genau, also Colleen Hoover verfolge ich als Phänomen schon sehr lange und habe die Bücher auch immer mal in der Hand gehabt und weiß, dass das halt Bestseller sind. Ich weiß auch, dass sie immer sehr harmlos aussehen, aber es da drin ganz schön zur Sache geht. Also sexuell, körperlich und ganz häufig auch übergriffig. Und It Ends With Us ist ja, soweit ich weiß, die Geschichte einer auch eher toxischen Liebe, die halt auch in körperlicher Gewalt und häuslicher Gewalt endet, die gerade auch als gar nicht mal so schlechter Film ins Kino gekommen ist, mit Blake Lively in der Hauptrolle. Und die macht das aber genauso, wie der Verlag das mit den Büchern macht. Es ist alles ganz rosa, es ist alles ganz süß, es gibt noch einen Nagellack dazu. Und keiner sagt mal was zum Thema häusliche Gewalt und lasst uns doch mehr Frauenhäuser bauen. Und deswegen regt sich zumindest der BookTok-Teil, bei dem ich unterwegs bin, der so sehr feministisch und ein bisschen zäckig ist gerade ziemlich auf.
Ja, aber da bist du sehr gut informiert. Ich meine, meine Mutter arbeitet im Frauenhaus. Ich bin auch einfach wütend, dass so ein Film falsch gemarketingt, ja, ist auf jeden Fall ein Wort, wurde. Und dann generell auch die Schauspielerin, die wirklich die Protagonistin spielt, einfach nicht auf so eine Fragen ernst reagieren kann, auf so ein, was macht man, wenn man von häuslicher Gewalt betroffen ist und ich komme jetzt zu dir und vielleicht will ich Hilfe und so. Und dann sagt sie einfach so ganz frech, ja, was willst du? Meine Handynummer? Meinen Wohnort haben? Was möchtest du von mir? Wo ich mir denke, oh Gott, sag doch einfach, es gibt viele Stellen, wo man sich dran wenden kann. Also, was bist du so? Was bist du so pissig bei diesem Thema? Das ist ganz, ganz unangenehm gerade, auch was so über Blake Lively hochkommt. Ich weiß aber nicht, ob das die Medien jetzt extra aufbauschen, keine Ahnung. Will ich da auch gar nicht so viel drüber reden, aber ja, dieses Buchmarketing, das war ja schon früher absoluter Fail von Colleen Hoover, die auch so ein Malbuch rausgebracht hat. Ja, mal, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, zu It Ends With Us, wo man da so süße Blumen ausmalen kann und so, wo man sich so denkt, das ist ein Buch über eine toxische Beziehung, über häusliche Gewalt. Ja, sie trifft nachher ihren Atlas, der irgendwie ein homeless guy war früher, so oder so, in den sie sich verliebt hat. Es ist schön, dass es am Ende ein Happy End gibt, aber was da zwischendurch passiert, ist so schwer und hart und viele Leute sind betroffen. Davon sollte es einfach kein Malbuch geben. Hat sie eingesehen, das kam dann anscheinend nicht raus. Jetzt kommen diese Nagellacke raus. Blake Lively sagt, wear your florals, be with the girls, go to the cinema, bla bla bla. Macht mich sauer einfach, weil ich finde es voll schade. Ich finde es gut, nämlich, dass so ein Buch, It Ends With Us, so viel Hype hat und so ein wichtiges Thema thematisiert. Aber ja, wie das halt jetzt so alles rausgekommen ist, so wie das sich entwickelt hat, nicht so nice.
Ist vor allen Dingen schade, weil es wäre tatsächlich mal eine Chance, weil also gerade das Thema, sei es jetzt in der amerikanischen Kultur oder auch bei uns, das Thema Femizide, das Thema Frauenhäuser, die kämpfen um ihre Existenz. Bei TikTok gibt es halt so die toxische Manosphäre, wo halt irgendwie die Dudes immer bekloppter werden, wo das Thema also wirklich auch einfach sehr real ist. Und das wäre jetzt eine Chance, wirklich mal mit so einer Mainstream-Produktion. Und ich glaube, der Film ist nuanciert und ich habe wirklich auch gute Kritiken gelesen. Und ich finde, Blake Lively ist auch in einigen Rollen, die ich sie gesehen habe, wirklich eine sehr gute Schauspielerin. Und ich glaube, so ein bisschen hat es auch jetzt wieder so eine sexistische Note, dass man halt wirklich alles von ihr jetzt aus den letzten Jahren durch den Dreck zieht. Das ist halt auch ein bisschen unfair. Aber ich bin da völlig bei dir. Da hat man so eine gute Chance vertan. Und sie hat mit ihrer Reaktion halt auch einfach das Thema runtergespielt. Und das ist, ja, ist eigentlich sehr schade. Und Colin Hoover ist sowieso, also vielleicht traue ich mich mal ran, ich habe den Fehler gemacht, ich habe mal so ein Worst-of gelesen, wo also einige wirklich problematische Szenen zitiert sind und wie sie die beschrieben hat. Und ich meine, man kann ja mit diesem Spannungsfeld, das hat ja seinen Reiz, da kann man auch drüber schreiben, aber das ist dann schon das, wo mich das mal psychologisch interessieren würde, warum man das in so einer Form so erzählen muss.
Ich bin wirklich, also ich habe bisher noch kein Colleen Hoover Buch beendet. Ich habe halt Ends with Us angefangen zu lesen und musste es dann abbrechen, weil halt, ja, war irgendwie einfach nicht meine Stimme. Ich find's auch irgendwie ganz komisch, dass die Protagonistin in diesem Buch so, als sie jung war, so Briefe an Ellen DeGeneres geschrieben hat. So wie so ein Tagebuch, so liebe Ellen, also ich war so, okay, aber naja, künstlerische Freiheit, die ist das. Und das hat mir trotzdem nicht zugesagt. Ich habe es abgebrochen, bevor es heftig werden konnte. Aber alle sagen auch, dass Verity wirklich gut war. Das hat ja auch so ein bisschen so einen Thriller-Aspekt. So. Und da gibt es einen Plot-Twist, der so unerwartet kommt. Deswegen lieben alle Verity, weil man denkt erst, oh, süßes Buch, wie halt bei E. Lockhart. Und dann am Ende denkt man sich so, was? Vielleicht solltest du damit mal anfangen. Vielleicht solltest du da mal reinlesen. Vielleicht sollten wir das beide zusammen lesen.
Wäre eine Maßnahme. Die Colin Hoover Sonderfolge. Ja. Ich will sie auch gar nicht zu hart dissen. Es ist ein bisschen Unwissenheit. Aber ich finde es schon faszinierend. Und grundsätzlich ist ja nichts dagegen einzuwenden. Oder es ist ja vielleicht sogar zu begrüßen, wenn man halt so Fallen legt und halt, wenn es schlüssig ist, dann über problematische Dinge auch schreibt. Aber hier, ja, auf jeden Fall vermarketingt, das Wort merke ich mir heute, das passt sehr gut, weil das trifft die Sache eigentlich auch so gut, weil das Marketing ist der reinste Unfall und das kann man wirklich auch nur vermarketingt nennen.
Ja, also da sieht man auch mal, wie wichtig Marketing für irgendwas ist. Generell Marketing ist mit das Allerwichtigste. Wenn das nicht stimmt, oh weia, sieht man ja.
Man sieht es. Und da finde ich dann auch mal schon die heilende Kraft von BookTok-Rants ist manchmal auch ganz erfrischend, wenn man sich irgendwann wieder rauszieht.
Ja, man sollte da auch nicht zu viel drauf hängen bleiben sozusagen, weil das wird dann nachher zu negativ. Dann geht man an jedes Buch, an jeder Autorin nur noch so ran mit negativen Gedanken, Gefühlen und ich suche den nächsten Fehler und so. Das habe ich bei mir auch mitbekommen, will ich halt nicht sowas. Also nee.
Das kommt mir bekannt vor. Ich habe das auch immer, manchmal gucke ich dann nicht so häufig rein, weil mir das dann doch irgendwie so Agro-Vibes gibt. Jedes Video ist ja dann auch immer so aufgeregt und dann bin ich auch immer ganz unruhig und dann muss ich mich abregen und deswegen mache ich das immer nur sehr ausgewählt.
Also meine Gedanken jetzt noch wären, es wäre eigentlich lustig, wenn wir beide mal ein Buch lesen würden, was wir, zu dem wir beide nicht so greifen würden, auch so zum Beispiel Colleen Hoover, würde ich auch nicht so greifen. Und dann so eine Buchclub-Folge draus machen und uns darüber austauschen. Das fände ich gut. Und man könnte diese Podcast-Folge auch Best of Both Worlds nennen.
Wäre eine gute Maßnahme. Colin Hoover wäre vielleicht auch wirklich ein ganz guter Start für sowas.
Ja, weil viele reden darüber, viele kennen das. Man weiß, dass es einen Hype gibt und der Hype muss ja von irgendwer kommen. Selbst wenn man es scheiße findet. Ist schon mal ein guter Start, um darüber zu diskutieren. Keine Ahnung.
Sollten wir tun. Schreiben wir mal auf unseren Merkzettel für kommende Buchclub-Folgen.
Ja.
Ja, und damit wären wir auch schon am Ende der aktuellen, oder was heißt schon? Wir haben schon fast wieder 40 Minuten auf der Uhr.
Oha.
Ne?
So läuft's. Und
so läuft's. Aber super. Wir machen das weiterhin regelmäßig.
Ja.
Celine, danke, dass du heute Zeit hattest.
Ja, klar. Schön, dass du hier bist, du Urlauber, aber jetzt bin ich bald weg.
Jetzt wieder voll reingeworfen, wieder voll im Arbeiten. Ein neues Diffus-Print-Magazin wird gerade gemacht. Das ist viel Arbeit, aber da freut man sich drauf.
Ja,
das war's dann für heute mit dem Buch zur Woche vom Diffus-Magazin. Eine Buchclub-Folge mit Daniel Koch
und Celine Leonora.
Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Buch.
Schön, dass ihr da wart.